SRF 3. Info 3 Abend.
Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Ankara. Zwei Personen werden getötet. Proteste in Ägypten. Tausende demonstrieren gegen die Notstandsmaßnahmen von Präsident Mursi. Vergebliche Suche des VBS. 5000 Armeewaffen sind noch immer nicht eingezogen. Das Wetter, es ist regnerisch und windig. Morgen Nachmittag gibt es einige Schneeschauer bis ins Flachland bei 4 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Andi Lüscher.
In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft 2 Personen getötet worden. Es handelt sich um den mutmaßlichen Attentäter und einen türkischen Mitarbeiter der Botschaft. Eine weitere Person wurde nach Angaben der Behörden verletzt. Laut dem türkischen Innenminister war der Attentäter ein Mitglied einer illegalen linksradikalen Organisation. Die US-Regierung verurteilte die Tat. In Ägypten haben nach dem Freitagsgebet landesweit Proteste gegen Präsident Mursi begonnen. In der Hauptstadt Kairo demonstrierten Regierungsgegner auf dem Tahrir-Platz. Auch in den Städten Alexandria und Port Said protestierten Tausende. Sie kritisieren die Notstandsmaßnahmen, die Präsident Mursi verhängt hatte. In Port Said hatten Todesurteile gegen Fußballfans am vergangenen Wochenende zu heftigen Krawallen geführt. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Januar leicht gestiegen, auf 7,9%. In den letzten Monaten lag sie bei 7,8%. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen war im Januar tiefer, als Ökonomen erwartet hatten. Die Olympischen Winterspiele in Graubünden könnten mit einem ausgeglichenen Budget durchgeführt werden. Dieser Meinung ist der Verein Graubünden 2022. Fast 380 Millionen Franken könnten eingespart werden, teilt der Verein mit. 2 Drittel davon allein bei temporären Bauten, die wesentlich günstiger kämen als vorgesehen. Bislang war beim Budget eine Finanzierungslücke von 1,3 Milliarden Franken eingeplant. Bei rund 5000 ehemaligen Schweizer Soldaten ist weiterhin unklar, ob sie ihre Armeewaffe abgegeben haben. Laut dem Verteidigungsdepartement hat die Armee seit letztem März fast 28.000 Personen angeschrieben. Aufgrund dieser Überprüfungen wurden 33 Armeewaffen eingezogen. Allerdings haben 4.200 Personen bis heute nicht reagiert auf die Aufforderung, das Dienstbüchlein einzuschicken. Von 870 Personen konnte die Armee keine Adresse ausfindig machen. Bundesräte sollen alle in einem Wahlgang gewählt werden und nicht mehr wie bisher einer nach dem anderen. Das verlangt die Staatspolitische Kommission des Ständerats. Zudem fordert die Kommission erneut, dass die Zahl der Bundesräte von 7 auf 9 erhöht wird. Eine Erhöhung haben Ständerat und Nationalrat allerdings vor kurzem abgelehnt. Der Neuenburger Regierungsrat Claude Nicati tritt nicht zur Wiederwahl an. Er war im Herbst aus der FDP ausgetreten wegen Differenzen mit der Partei. Nun habe er sich entschieden, bei der Gesamterneuerungswahl der Neuenburger Kantonsregierung im April nicht zu kandidieren. Beim Davis Cup führt die Schweizer Tennisnationalmannschaft gegen Tschechien 1:0. Stanislas Wawrinka besiegte Lukas Rosol in 3 Sätzen. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia ist beim Weltcup-Sprint im russischen Sochi auf den 2. Rang gelaufen. Gewonnen hat das Rennen der Norweger Peter Nordhyk. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 7.422 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.984 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.23,59 gehandelt, der Dollar zu 90,35 Rappen.
Info 3, die Themen.
Das Selbstmordattentat von Ankara, wie der getötete Wachmann offenbar Schlimmeres verhindert hat. Wie streicht man aus einem Budget 400 Millionen? Diese Aufgabe hatten die Bündner Olympia-Befürworter zu lösen. Und 2008 gewann er mit seiner packenden Rhetorik die Präsidentenwahl praktisch mit links, Barack Obama.
The truth is actually words do inspire. I'm running for president because I want to tell them, yes we can.
Damit gewinnt man zwar Wahlen, aber keine Mehrheiten im Parlament. Was tun? Die Antwort gibt's nach Wetter und Verkehr.
Es ist regnerisch und windig. Morgen Nachmittag kann es bis ins Flachland einige Schneeschauer geben. Die Temperatur im Norden um 4 Grad, im Süden 7 Grad. SRF Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und dem Stelzentunnel Stau wegen eines Unfalls. Dann weiter Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und dem Stelzentunnel, wie gehört, und zwischen Effretikon und Wülflingen. In der Gegenrichtung zwischen Wallisellen und Affoltern. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Sowie stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel. Auf der Hauptstraße zwischen Schlieren und Dietikon. Und dann stockender Verkehr auf mehreren Abschnitten in der Region Bern-Solothurn-Aargau. Auf der A1 Richtung Zürich, zwischen Kirchberg und der Verzweigung Wickertal, in der Gegenrichtung zwischen der Verzweigung Wickertal und der Verzweigung Herkingen, in der Folge auf der A2 Richtung Luzern, zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen. Weiter stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland, zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof, sowie auf der kantonalen Autobahn Richtung Hagnau, zwischen Muttenz Süd und der Verzweigung Hagnau.
Info 3 Abend.
Heute Mittag Tatort die US-Botschaft in Ankara. Einem Selbstmordattentäter gelingt es, im Inneren des Gebäudes seinen Sprengsatz zu zünden. Mauerwerk fliegt durch die Luft, Rauch steigt auf. Zwei Menschen sind tot. Der Bericht von Reinhard Baumgarten.
Um 13.13 Uhr Ortszeit geht die Bombe hoch. Mustafa Akarsu wird zerfetzt. Wir sind traurig über den Verlust unseres Botschaftsangehörigen, sagt US-Botschafter Francis Recadione. Wir verneigen uns vor seinem Mut, vor seinen Verdiensten gegenüber der Türkei, gegenüber der türkisch-amerikanischen Freundschaft. Unsere Herzen sind bei seiner Familie. 46 Jahre ist Mustafa Akarsu alt geworden. Der Wachmann hatte Dienst am Eingang zur Visa-Abteilung der US-Botschaft in Ankara. Sein entschlossenes Auftreten hat den Täter daran gehindert, auf das Botschaftsgelände vorzudringen und womöglich weitaus größeren Schaden anzurichten. Gut zwei Stunden nach dem Anschlag meldet sich der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zu Wort. Es habe einen Selbstmordanschlag an der US-Botschaft gegeben, bestätigt er die Meldungen. Es habe Tote gegeben, sagt er, und Verletzte, denen er schnelle Genesung wünsche. Das ist ein Angriff gegen das Wohlergehen und den Frieden unseres Landes. Wir werden gegen sie vorgehen und wir werden das Übel überwinden. Nun wird in der Türkei heftig darüber spekuliert, wer hinter dem Anschlag stecken könnte. Innenminister Muammer Güler steht im Zentrum des Interesses. Gegenüber Journalisten äußert er, der Täter komme aus dem linksextremistischen Lager. Der Name Ecevit Şanlı wird genannt. Er soll Mitglied der linksradikalen DHKPC gewesen und wegen linksradikaler Umtriebe noch jüngst inhaftiert gewesen sein. Es wäre zumindest ungewöhnlich. Bislang sind Linksradikale in der Türkei nicht durch Selbstmordanschläge aufgefallen. Aufschluss versprechen sich die Ermittler nun von der Spurensicherung. Sie soll Erkenntnisse darüber liefern, welcher Sprengstoff und welcher Zünder verwendet worden sind. In türkischen Medien wird auch über eine mögliche Verstrickung islamistischer Kreise in den Anschlag spekuliert. Zeitungsberichten zufolge ist ein Schwiegersohn des 2011 getöteten Terrorchefs Osama bin Laden in Ankara festgenommen worden. Der Mann sei mit einem gefälschten Pass aus dem Iran eingereist. Andere Mutmaßungen stellen einen Zusammenhang her zwischen der Stationierung von NATO-Flugabwehrraketen durch die Niederlande, Deutschland und die USA und den teils heftigen Protesten linksnationalistischer Kräfte.
Info 3 Abend.
Eigentlich geht's ja bei Olympia um Sport, Völkerverständigung und große Gefühle. Im Moment geht's im Bündnerland aber vor allem um eins: um Geld, um rote Zahlen, um Defizitgarantien. Die Bündner Olympiapromotoren haben nun nochmals geplant, gestrichen, gerechnet. 4 Wochen vor der Abstimmung in Graubünden legen sie nun ein neues Budget vor. Eines, das um 380 Millionen Franken abgespeckt wurde. Roland Wermelinger.
Schon im letzten September, als die Olympia-Initianten ihr erstes Budget präsentierten, versprachen sie, die damals ungedeckten 300 Millionen Franken noch einzusparen. Der größte Sparbrocken wurde nun beim Olympischen Dorf in Davos gefunden. Die Idee, temporäre Bauten am Ufer des abgesenkten Davoser Sees zu bauen, erwies sich als viel zu teuer, alleine schon wegen den nötigen Pfählungen. Neu will man neben den Davoser Hotels eine Ferienhaussiedlung mitten im Dorf nutzen und auf zwei Wiesen zusätzliche temporäre Gebäude bauen. 2800 zusätzliche Betten würden so entstehen. Mit diesen und anderen Einsparungen sollen die Ausgaben auf 2,5 Milliarden Franken gedrückt werden. Zusammen mit der vom Bundesrat in Aussicht gestellten 1 Milliarde Franken ist Olympiasprecher Christian Gartmann überzeugt, wird ein ausgeglichenes Budget möglich.
Wir sehen auch in den Rechnungen vergangener Olympischer Spiele, die jeweils neutral oder positiv abgeschlossen haben, dass Spiele ohne Defizit ein realistisches Szenario sind. Und mit dieser Milliarde des Bundes können und werden wir auskommen.
Sagt Christian Gartmann, der Sprecher der Olympia-Promotoren. Weniger temporäre Bauten sollen also helfen, damit das Budget für die Olympischen Winterspiele in Graubünden ausgeglichen bleibt. Doch jeder weiß, Budgets werden gerne überschritten. Nathalie Christen hat Inlandredaktor Roland Wermelinger deshalb gefragt, wer würde denn bezahlen, wenn das Geld doch nicht reicht?
Ja, das ist ja wirklich die große Frage, die im Moment alle interessiert und umtreibt. Fakt ist, es gibt auch heute noch keine Antwort darauf. Die Standortgemeinden Davos, St. Moritz, die könnten ein Defizit niemals tragen, die fallen weg, bleiben der Bund und der Kanton Graubünden, die schieben diese heiße Kartoffel schon lange hin und her. Diese Bewerbung, das ist ja eine, die vom Bund, von Swiss Olympic initiiert wurde. Und Gian Cilli, Chef dieser Olympia-Mission, der sagte heute an einer Medienkonferenz, also er persönlich erfinde, es könne dann nur der Bund sein, der dann 2015 allenfalls so eine Defizitgarantie gegenüber dem IOC abgeben würde. Aber eben, wir wissen auch, aus dem Parlament in Bern gibt es inzwischen ganz andere Signale, dass der Bund sicher nicht mehr als diese 1 Milliarde sprechen würde.
Aber im Bündner Abstimmungsbüchlein für den 3. März heißt es doch klipp und klar, der Kanton übernehme kein Defizit.
Genau, so wurde das schon im Kantonsparlament einstimmig beschlossen und dem Volk verkauft. Das heißt, wenn Graubünden dereinst dann doch den schwarzen Peter ziehen würde und das Defizit übernehmen müsste, dann gäbe es entweder nochmals eine Abstimmung oder man würde den Stecker ziehen. Und damit das ist auch klar, die Bündner, die können am 3. März jetzt Ja oder Nein sagen, ohne damit auch das Risiko einzugehen, allenfalls auf Zusatzkosten liegen zu bleiben. Aber sehr wohl, das ist auch klar, dürfte trotzdem jetzt schon den einen oder anderen Stimmbürger in Graubünden diese offene Frage der Defizitgarantie umtreiben auch.
Sagt Roland Wermelinger.
Info 3 Abend.
Präsident Barack Obama hat zweifellos das Talent, sich selber gut zu verkaufen. Auch deswegen hat er zweimal die Wahl ins Weiße Haus gewonnen. Bei politischen Vorlagen ist er allerdings weniger erfolgreich. Obama hat große Mühe, seine Ideen unters Volk und vor allem durch den Kongress zu bringen. Das soll sich in der zweiten Amtszeit ändern. Das Weiße Haus setzt dabei auf eine besondere Verkaufsstrategie. Aus Washington, Beat Soltermann.
Man könne nicht zwei Präsidentschaftskampagnen als landesweite Bürgerbewegung aufziehen und dann sagen, jetzt machen wir alles in Washington, sagte Jim Messina kürzlich an einer Veranstaltung. Messina war Obamas Wahlkampfchef, nun leitet er die Gruppe Organizing for America. Mit dabei sind weitere wichtige Mitglieder aus Obamas Wahlkampfteam. Sie wollen mit freiwilligen Helfern und mit Aktionen für den nötigen Druck sorgen, damit die Politiker im Sinne Obamas handeln, etwa das Waffenrecht verschärfen oder das Immigrationssystem reformieren. Sie nutzen dabei ihre Datenbank aus dem Wahlkampf.
Well, the list is a formidable asset and just as impressive are
Diese Datenbank sei Gold wert, auch die Verhaltensstudien, die Computersoftware, die Verzeichnisse, sagt Professor Michael Cornfield von der George Washington Universität. Er hat sich auf moderne Wahlkämpfe spezialisiert. Das alles helfe enorm, um gezielt an die Menschen ranzukommen. Trotzdem ist Cornfield skeptisch, wenn es um die Erfolgsaussichten von Organizing for America geht. Der Grund? Bei Wahlen würden die Menschen an einem Tag eine Entscheidung treffen.
trying to turn that same sort of digital machine into advocacy campaigning is a much, much harder activity.
Eine digitale Wahlkampfmaschinerie für Sachkampagnen einzusetzen, das sei schwieriger. Die Leute konstant motiviert halten, erachtet er als ambitiös. Kommt dazu, dass sich selbst unter Obama-Fans Widerstand regt. Sie kritisieren, dass Organizing for America die persönlichen Daten aus dem Wahlkampf einfach so weiterverwende. Unbehagen auch bei den Finanzen. Die Organisation ist als Super PAC organisiert und kann so unbegrenzt Spendengelder entgegennehmen, ohne die Spender dabei ganz offen zu legen. Organizing for America ist eben erst gestartet. Es ist zu früh, um Bilanz zu ziehen. Michael Cornfield glaubt, dass die Organisation auch im schlechtesten Fall einen großen Einfluss auf die US-Politik haben wird. Am Ende von Obamas Amtszeit.
He'll be in the position to be a king or a queen maker, as it were, with all of those names and all that data on what their political predilections are.
Obama könne dann entscheiden, wer Zugriff auf seine Wählerdaten bekommt und so beeinflussen, wer 2016 seine Nachfolge antritt.
Das war Info 3, das wichtigste Kompakt in einer Viertelstunde. Heute im Studio Andrea Abbühl.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.